Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Nach Kenia geht es wieder, in dieses wunderschöne Land in Ostafrika. Im Studio sind wieder Christian Selper, hallo.
Ja, hallo euch allen.
Und Steffi Seifert, hallo.
Hallo.
Wir haben in der letzten Folge geredet über den Film Navi, der in der Turkana im Norden von Kenia spielt. Wer es nicht mitbekommen hat, einfach nochmal reinhören. Wir wollen heute reden über das, was Christian Selper in diesem Jahr genau in dieser Region erlebt hat. Du hast nämlich recherchiert zu dem Hintergrund für diesen Film. Du hast Mädchen getroffen, die früh verheiratet wurden oder werden sollten.
Ja, genau. Also wir haben gedacht, weil wir uns jetzt eben an der Navi-Initiative beteiligen möchten als Missio München. Wir möchten mitwirken daran, dass das Thema Zwangsverheiratung in der Region Turkana mehr in den Blick kommt und mehr verschwinden soll. Also wir möchten daran mitwirken, dass das Leben der jungen Mädchen, die von dieser Gefahr betroffen sind, verbessert wird. Wir haben einen Projektpartner vor Ort, den Jesuit Refugee Service, Jesuiten Flüchtlingsdienst. Wir haben schon öfter
diese NGO erwähnt.
Ja,
wir Podcasts kamen ja recht häufig vor.
Richtig, wir arbeiten mit dem JRS, also abgekürzt JRS, JRS, öfter zusammen in Uganda, aber auch in Kenia. Wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge zum Tschad gemacht. Auch da arbeiten wir mit dem Jesuiten Flüchtlingsdienst zusammen.
Südsudan auch, ne?
Richtig, in Südsudan auch. Deshalb waren wir jetzt in Kenia, waren wir einige Tage in Kakuma, also diesem großen Flüchtlingslager, welches in der Region Turkana liegt.
Also du warst nicht nochmal in diesem Projekt von dem Prinz Ludwig, sondern ganz woanders. Also nicht ganz woanders in der Nähe.
Ja, genau. Also es ist eigentlich nahe beieinander und dennoch weit voneinander entfernt, sodass wir nicht beide Orte in einem Trip schaffen konnten. Beim letzten Mal war es andersrum. Da waren wir bei Prinz Ludwig und auf seinem Campus und nicht in Kakuma. Und diesmal sind wir sozusagen in Lotwa, in der Provinzhauptstadt, in die man fliegen kann. Diesmal sind wir rechts abgebogen und damals links sozusagen.
Aber dann auch nochmal so eine Stunde Fahrt, aber in eine andere Richtung.
Ja,
so
ganz
quasi.
Genau. Also da geht es dann
nicht
von Lotwa schon
links ab, genau.
Eineinhalb, zwei Stunden in Richtung Grenze zum Südsudan. Also weil das Flüchtlingslager ist vor rund 30 Jahren entstanden, als es in Sudan, damals gab es ja noch gar nicht den Südsudan, als es in Sudan Bürgerkrieg gab und sehr viele Menschen über die Grenze geflohen sind und in Kenia Schutz gefunden haben. Und seitdem besteht dieses große Flüchtlingslager. Ich war dort auch schon mal 2011 und damals war das überfüllt mit circa 150.000 Menschen. Jetzt ist es überfüllt mit circa 300.000 Menschen. Also das Lager wird eher größer als kleiner, leider.
Also eigentlich eine Großstadt mitten in der Wüste.
Ja, kann man sagen. Also es ist noch eine Flüchtlingssiedlung, aber es entwickelt sich zu einem Ort, der wohl dauerhaft dort auch bleiben wird.
Aber sind die Leute alle schon so lange da oder wenn jetzt 300.000 sind und vor 10 Jahren 150, kommen auf jeden Fall noch Leute nach?
Ja, ganz genau. Und das Problem ist ja gerade, dass in einem Land wie Südsudan leider immer wieder Konflikte aufflammen und immer wieder Menschen gezwungen sind, ihr Land zu verlassen. Also es gibt auch Menschen, die schon ganz lange in Kakuma sind, 20 Jahre oder länger. Andere sind vor kurzem gekommen, aber es gibt auch welche, die mal wieder zurück in ihre Heimat gegangen sind und dann erneut fliehen mussten und ein zweites oder drittes Mal kommen. Und natürlich gibt es sehr, sehr viele junge Menschen, die in dem Flüchtlingslager geboren sind und dort aufwachsen.
Aber eine ziemliche Fluktuation, dennoch Leute, die da immer sind.
Ja.
Wen hast du da jetzt getroffen für deine Recherche?
Also wir haben versucht, in dem Programm mehr zu erfahren über diese Thematik Zwangsverheiratung, die auch Grundlage für die Geschichte des Navi-Films ist. Und eines der Dinge, die ich hauptsächlich gelernt habe, vielleicht gleich mal vorneweg zu sagen, ist, dass das Thema sehr vielschichtig ist. Also Zwangsverheiratung, arrangierte Ehen, erzwungene Ehen ist ein Thema. Damit verbunden sind aber auch andere Dinge. Also zum Beispiel, dass junge Mädchen früh schwanger werden und Kinder kriegen. Das kann innerhalb einer arrangierten Ehe sein, aber auch außerhalb. Also es gibt sehr viele Mädchen, die ungewollt schwanger werden und Kinder bekommen und dann von ihrer Familie verstoßen werden, weil sie letztlich nicht dem Wunsch ihrer Eltern gefolgt sind, sondern selber einen Freund, einen Partner gefunden haben und mit dem zusammen sein wollen oder vielleicht aber auch ungewollt schwanger werden und Kinder bekommen und deshalb verstoßen werden, weil sie angeblich Schande über die Familie bringen.
Da hast du jemanden kennengelernt, eine junge Frau, der das passiert ist, oder?
Ja, zum Beispiel. Also, aber auch unterschiedliche Nationalitäten haben unterschiedliche Geschichten. Können wir vielleicht gleich auch alles noch ein bisschen sortieren. Ich habe ja jetzt gerade auch eine Reportage geschrieben, die in unserer Zeitschrift Missio Magazin erschienen ist. Wer sie lesen möchte, herzlich willkommen. missiomagazin.de.
Den Link machen wir natürlich wieder in die Shownotes.
Ihr könnt das Magazin abonnieren. Schreibt uns einfach reisewarnung@missio.de. Ihr könnt das E-Paper lesen, missiomagazin.de oder den Link in den Shownotes anklicken und dann ist der Werbeblock kurz zu Ende. Also wir haben junge Frauen getroffen, die von der Problematik betroffen sind, die zum Teil auch in einer Einrichtung namens Safe Haven, einem Schutzhaus leben, dort versteckt werden oder sich verstecken müssen. Aber genauso haben wir auch junge Mädchen in einer Schule oder in mehreren Schulen getroffen, die gerade versuchen, dieser Tradition zu entfliehen, die versuchen, länger in der Schule zu bleiben, Beruf zu lernen, ein eigenes Leben nach ihren eigenen Wünschen zu gestalten.
Die Reportage durfte ich schon lesen und da war zum Beispiel, was du ja eben auch gerade schon angedeutet hast, ein junges Mädchen, das schon ein Kind hatte. Wer war das denn?
Das war Niriak aus Südsudan. Die war noch nicht volljährig und hatte ein Kind bekommen. Blessing wurde es genannt. Das Mädchen Blessing heißt Segen.
Wie süß.
Ihr wurde geholfen von unseren Projektpartnern mit Geld, damit sie das Kind durchbringen kann sozusagen, damit sie aber auch sich eine Betreuung leisten kann, weil nämlich die junge Mutter selber noch Schülerin war und entschieden hat, sie will eigentlich weiter in die Schule gehen. Sie will zwar ihr Kind behalten, sie will es zur Welt bringen, sie will auch, dass es ein Segen für sie ist, aber sie will auch aus ihrem eigenen Leben noch etwas mehr machen.
Ist die dann, weil sie verstoßen wurde, geflohen?
Nein, das ist so, dass die Familie als solche schon geflohen war aus Südsudan und in Kakuma Schutz gefunden hatte. Aber in dem Flüchtlingslager kommt es auch sehr oft vor, dass junge Mädchen schwanger werden, Kinder bekommen, auch wenn sie noch nicht volljährig sind.
Das würde mich nämlich jetzt auch mal interessieren. Da kommen ja wahnsinnig viele Nationen zusammen in diesem Flüchtlingslager, wo ja dann auch Hilfsangebot da ist. Aber inwieweit reißt denn so eine Tradition wie Zwangsverheiratung und frühe Ehen oder inwieweit reisen diese Traditionen dann mit in dieses Flüchtlingslager? Ist es dann dort ähnlich zu finden wie an den Heimatorten oder siehst du da vielleicht auch eine Veränderung, wenn eben da unmittelbar diese Hilfsangebote vor Ort sind?
Ja, das ist eine gute Formulierung. Reisen diese Traditionen mit? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das so ist. Mir schien es auch so zu sein, dass die Netzwerke oder die Verbindungen in die alte Heimat auch sehr stark sind. Wir vergessen ja auch manchmal, dass die Entscheidungen, Lebensentscheidungen, die die Menschen treffen, nicht immer individuell sind. Das ist vielmehr eingebettet in Familienstrukturen, in Clanstrukturen. Wenn ihr euch erinnert, Pater Gregor Schmidt, der deutsche Missionar in Südsudan, hat es auch so beschrieben. Es wird immer erstmal geschaut, was dient eigentlich dem Fortbestand der Familie, dem Dorf, und arrangierte Ehen werden oft auch aufgrund dieses Anliegens geschlossen. Also
das heißt im Prinzip, diese Tradition der Frühverheiratung gibt es also sowohl im Südsudan als auch im Norden Kenias. Insofern
genau.
Ist da nichts mitgereist, sondern ist es in der Region verbreitet?
Ja, auch so kann man das sagen, genau.
Oder?
Es ist halt einfach auch so, Mädchen, die heranwachsen und ein bestimmtes Alter von, ich sage jetzt mal 15, 16 erreicht haben, gelten als Ware auf dem Heiratsmarkt. So kann man das vielleicht formulieren. Weiß nicht, ob es eine richtige Formulierung ist oder der eine.
Sie gelten einfach als erwachsen?
Genau, es wird Zeit für die Ehe und nicht mehr als Schülerin, obwohl eine Schulausbildung länger dauern könnte. Nach 15 kann man noch in einer weiterführenden Schule bleiben, man könnte auch auf die Universität gehen und studieren. bevor man eine Familie gründet. Aber in dem Spannungsfeld bewegt sich das ganz oft.
Das ist ja auch sozusagen so dieses Alter, was wir auch gehört haben, Brigitte, als wir letztes Jahr vor Ort waren, dass zum Beispiel nach so einer Ferienzeit, einer längeren, ne, dass manche Kinder, die in diesen Ferien dann auch 15 oder 16 Jahre alt werden, oft nach den Sommerferien nicht wieder zurück.
Genau, die tauchen einfach nicht wieder auf.
Und das ist natürlich so ein kritisches Alter, wo Hilfsorganisationen dann eben auch wissen, da müssen sie genau hinschauen. Ne?
Das war ja auch in der Corona-Zeit ganz gravierend. Ja. Als die Schulen lange Zeit geschlossen waren, in Ländern wie Kenia oder auch Uganda, habe ich das jetzt gehört, sind sehr viele Mädchen dann 1-2 Jahre älter gewesen und nicht mehr wiedergekommen.
Genau, 2 Jahre waren ja dann dazwischen. Mhm. Dazu muss man sagen, die Schulen waren wirklich 2 Jahre geschlossen und nicht zwischendurch zum Auffrischen und überhaupt. Also so, mein Sohn war auch fast 2 Jahre nicht in der Schule, aber zwischendurch war er dann doch mal ein paar Wochen da und da konnten die Lehrer nicht bei meinem Sohn, aber bei anderen gucken, ob alles in Ordnung ist. Dieses Mädchen also kam aus dem Südsudan, ist im Geflüchtetenlager schon gewesen, als sie schwanger geworden ist, hatte einfach jemanden kennengelernt und ist schwanger geworden.
Ja,
und
das Problem dabei ist ja eben oft auch, dass der Vater dann verschwindet. Der bleibt dann nicht bei der Frau, wenn die ein Kind bekommt, sondern lässt die sitzen und bekommt gar nicht mit, gibt keinen Kontakt mehr. Und
ich stell mir mal vor, das muss doch unmöglich sein,
wenn die junge Mutter auf sich alleine gestellt.
In so einem Lager, wenn der da ist, dann muss der doch greifbar sein, aber bin ich wahrscheinlich naiv, oder?
Na, ist halt dann auch die Frage, wie viel Interesse auch von der Frau dann dahinter ist, wenn das eigentlich was ist, was so nicht vorgesehen war, ist natürlich schwierig.
Ich denke natürlich mit meiner Brille, dann muss sie doch zumindest die Alimente einfordern, aber das ist wahrscheinlich wirklich sehr deutsch gedacht. Gut, aber wie konnte ihr denn jetzt geholfen werden?
Indem sie die Möglichkeit hat, ihr Kind tagsüber bei einer Tagesmutter zu lassen und da weiß sie, dass es gut versorgt ist und sie kann wieder in die Schule gehen. Tagsüber in der Schule bleiben.
Aber Schule kostet Geld, oder?
Schule kostet Geld. Da gibt's eben in dem Programm auch die Möglichkeit, Schulgeld ihr zu geben, auch für Unterrichtsmaterialien und so weiter. Und das wurde dort so gemacht.
Das heißt, sie kann jetzt wieder zur Schule gehen, Kind ist versorgt, Schule wird bezahlt. Wovon lebt sie? Auch nochmal so eine entscheidende Frage, jetzt mal ganz praktisch gedacht.
Sie lebt bei ihrer Familie, also nicht bei ihren eigenen Eltern, sondern bei Verwandten innerhalb des Flüchtlingslagers. Das Leben im Flüchtlingslager ist ein sehr schwieriges. Wir haben es ja schon angedeutet in der vergangenen Folge. Haben wir auch kurz von Kakuma gesprochen. Als wir dort waren, ist gerade die Wasserversorgung für 2 Wochen unterbrochen gewesen. Die Essensrationen, von denen die Menschen abhängig sind, von den Vereinten Nationen, sind stark gekürzt worden.
In der vorletzten Folge.
Als es um die fehlenden Zahlungen von Entwicklungsgeldern auch aus USA ging. Ja, das Leben in Flüchtlingslager auch für Familien, für Frauen und Mädchen ist sehr, sehr schwierig. Man ist abhängig davon, dass die Vereinten Nationen helfen. Man kann versuchen, Geld zu verdienen auf die eine wie die andere Art. Also man sieht da Straßen auch mit Shops und Läden. Also manche haben eine Nähmaschine vielleicht und können ihre Dienste anbieten. Manche haben einen Handyshop und all diese Dinge. Aber das Leben ist sehr, sehr schwierig dort.
Du hast, glaube ich, mehrere Frauen vorgestellt, die sehr unterschiedliche Schicksale hatten. Die zweite, an die ich mich erinnere, war eine Frau, die schon recht lange verheiratet war. Und sie ist auf jeden Fall in einem Schutzhaus gelandet. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau die Gründe. Hilf mir.
Es gibt innerhalb des Lagers einen Ort, der hinter Stacheldraht und Zaun sich befindet. Ein Ort, der von außen nicht erkenntlich ist, was es genau ist. Und es ist ein Ort, an dem Frauen versteckt werden, die bedroht sind von entweder Zwangsverheiratung, aber vielleicht auch von der Tatsache, dass sie ihren Ehemann verlassen haben, weil sie Gewalt erlebt haben in der Ehe und gesagt haben, das halte ich nicht mehr aus, bitte helft mir. Dann wenden die sich an die Vereinten Nationen dort und dort wird ihnen geholfen und gesagt, hier gibt's diesen Ort, da könnt ihr mal unterkommen für eine Weile und seid erstmal in Sicherheit. Und die Frau, die du meinst, war eine von denen, die dort in dem geheimen Schutzhaus Zuflucht gefunden hatten.
Die hatte noch eine ganz besondere Geschichte. Das war ein Anlass, dass sie dann jetzt, ich meine, die hat ja jahrelang bei ihrem Mann ausgehalten. Was war jetzt nochmal der Anlass, warum sie den jetzt verlassen hat?
Ich weiß gerade nicht, welche, wo du von beiden meinst. Also ich habe 2 vorgestellt. Eine kam ursprünglich aus Somalia, die war auch schon sehr lange in Kenia und hatte dann erlebt, dass sie in Nairobi bedroht wurde und ist dann ins Kakuma-Camp zurückgekehrt, wo sie vorher schon mal war, wurde dann auch misshandelt von Polizeikräften, an die sie sich um Hilfe gewandt hatte, hat also auch dort Gewalt erlebt. Zweite Beispiel, die Frau, die wir getroffen hatten, bei der war es so, dass die auch in einer arrangierten Ehe zwangsweise verheiratet worden war mit einem Mann, der viel, viel älter war als sie. Das kommt eben auch sehr oft vor. Steffi, du hattest das ja auch schon angedeutet, war in der letzten Folge, glaube ich, dass viele Ehen schon frühzeitig arrangiert werden. Das Mädchen ist kaum auf der Welt, aber der Mann ist dann schon
zumindest
erwachsen.
Teenager, ja.
Was du jetzt eben auch angesprochen hast, Frauen, die sich dann eben auch an Staatsgewalt wenden, an Polizei wenden und da dann auch Gewalt erfahren und negative Erfahrungen machen, das ist eben auch ein Problem. Es gibt ja auch Gesetze, die gegen gewisse Traditionen eigentlich vorgehen sollten, aber bei der Umsetzung hapert es halt. Und als Frau ist man vielleicht dann doch immer noch das benachteiligte Geschlecht in manchen Ländern und da ist natürlich viel Luft nach oben, was die Umsetzung solcher Gesetze und den Schutz von Frauen und jungen Mädchen angeht.
Da kommt es eben sehr häufig vor, dass dann die Familie des Mannes, der verlassen wird, das nicht einfach auf sich sitzen lassen wollen. Also da gibt es Fälle, dass an dem Tor des Schutzhauses gerüttelt wird, dass da Männer davor stehen und sagen, wo ist meine Frau, ich will die wiederhaben. Das sind extreme Gefahren, die Frauen eben besonders dort erleben können. Es geht bis dahin, dass die entführt werden können, zurück in den Südsudan gebracht werden können. Dort weiß kein Mensch mehr, was mit denen dann passiert.
Umso beeindruckender ist es immer wieder, wie wir in der letzten Folge auch schon kurz über Navi, die 14-jährige Hauptdarstellerin aus dem Film, der in der Turkana-Region gedreht wurde, gehört haben, aber auch eben, Christian, in deiner Reportage, die jetzt im aktuellen Mission-Magazin erscheint, dass es eben immer wieder junge Frauen gibt, die versuchen eben da auszubrechen. Also die aufstehen, sagen, wir wollen eine andere Zukunft für uns, wir wollen selbstbestimmt unser Leben gestalten und sich eben gegen diese ganzen Hürden, die ja Wahnsinn sind, ne? Man muss ja wirklich mit der eigenen Familie zum Teil brechen, sich unter Lebensgefahr gegen etwas stellen, dass es da aber auch wirklich Beispiele gibt, die du auch zum Teil in deiner Reportage beschreibst, von sehr selbstbewussten Frauen, die ja wirklich auch Grund zur Hoffnung geben, dass da eine neue Generation auch ein Umdenken anregt.
Dass sich da was ändert, ja, genau.
Es war sehr beeindruckend in der Schule, die wir da besucht haben, eine Schulklasse mit jungen heranwachsenden Mädchen, die so zwischen 15 und 18 Jahre alt sind, wie selbstbewusst die sich hingestellt haben, wie gut die ihre Anliegen formuliert haben. Oft ist es ja gerade auch so in diesen Bereichen, dass man, wenn man da Gespräche führt, sich langsam vortasten muss und die Frauen auch sehr zurückhaltend sprechen, oft auch nur mit Übersetzer oder mit Begleitung. Und dort in der Schule war das ganz anders. Da sind die aufgestanden und haben gesagt, das kommt immer wieder vor, dass wir gefragt werden, jetzt ist aber doch langsam Zeit, wir haben die und die Ehe für euch, jetzt wird es Zeit zum Heiraten und Kinder bekommen. Und denen ist ganz klar, dass dieser Weg für sie vorgezeichnet sein kann, aber denen ist noch klarer, dass es nicht der einzige Weg sein muss, sondern dass es auch andere Wege geht, die mehr mit Selbstbestimmung zu tun haben. Man muss ja nicht dagegen sein, dass Frauen eine Familie gründen, nur das soll nicht im Teenageralter sein, das soll nicht aufgrund von Entscheidungen von irgendwelchen alten Männern sein, sondern es soll möglichst ihre eigene Entscheidung sein oder zumindest in der Gestalt, dass sie damit auch für sich selber ein gutes Leben führen können, dass es ihren Rechten nicht widerspricht.
War das eine besondere Schule da, dass die Mädchen da so selbstbewusst sein konnten? Weil ich denke mir, wenn du in so einer Gegend aufwächst, ist das nicht so selbstverständlich. Und du warst ja auch beeindruckt und hast gesagt, oft ist es ja nicht so.
Ja, man sieht daran, wie gut Schulbildung eigentlich helfen kann. Also wenn junge Menschen, nicht nur junge Mädchen, auch Jungen als solche heranwachsen und die einfach frühzeitig beigebracht bekommen, was es so alles gibt.
Aber war das jetzt irgendwie eine besondere Schule?
Ja, das war also einfach eine Sekundarschule innerhalb des Flüchtlingslagers, die auch betrieben wird vom Jesuitenflüchtlingsdienst mit sehr vielen verschiedenen Nationalitäten. Mädchen aus Kongo, genauso wie Burundi, aber sehr viele auch aus Sudan und Südsudan, bis hin zu Somalia. Und man hat ja immer so seine Bilder im Kopf, Aber dann mal zu sehen, ein junges Mädchen mit weißem Schleier, also muslimisches Mädchen, aufgewachsen in einer somalischen Familie, die dann in perfektem Englisch sagen kann, ich bin ein Mädchen und ich weiß, dass ich die und die Rechte habe und ich will einfach eine gute Zukunft für mich haben. Das ist schon sehr beeindruckend und ich kann mir nur wünschen, dass deren Träume auch in Erfüllung gehen.
Dass möglichst viele Mädchen die Chance haben, diese Schule auch zu besuchen.
Ja, es klingt dann immer so abgedroschen, dass Bildung der Schlüssel irgendwie zu einer besseren Zukunft ist, aber es ist tatsächlich einfach der Schlüssel, ja. Genau. Also kann man schon so sagen. Fürs eigene Selbstwertgefühl, für den Zugang zu Wissen, für den Zugang zu, was sind meine Rechte, was kann ich tun? Also
das beste Erbe, das man einem Kind mitgeben kann, eine gute Ausbildung.
Ja. Ja, und das eben dann zu sehen, einerseits ja die Art der Bildung, die die Mädchen da bekommen, gerade auch im Bereich Naturwissenschaften, die haben uns ihre eigenen Physikexperimente präsentiert, die sie so in einem Art Jugendforscht-Wettbewerb gemacht hatten. Und gleichzeitig aber haben die auch Unterrichtseinheiten, die befassen sich mit Selbstverteidigung, die befassen sich mit Dingen wie Decision Making heißt es, also Entscheidungen treffen oder eben auch konkret lernen sie, welchen Schulweg nehmt ihr denn am besten und wie kommt
also
ihr in
Weg
die
zur
Schule?
Schule, nicht den Bildungsweg, sondern wie komme ich von zu Hause dahin?
Ganz genau, und dann sagen die einem, wir haben gelernt, geh niemals alleine in die Schule, nimm nicht die Abkürzung, auch wenn sie den Weg in die Schule um eine halbe Stunde verkürzt, aber der Weg könnte gefährlich sein. Geh nicht da unten am Fluss entlang, wo eine informelle Drogenszene ist, wo du nicht genau weißt, gerätst du da in Gefahr oder nicht. Also einfach solche Dinge mal zu hören.
Dann weißt du schon ein bisschen mehr über deren Leben.
Genau, also welche Gefahren es wirklich sind. Jeden Tag kann was passieren.
Ja.
Und passiert ja auch oft genug. Aber eben möglichst sensibel zu sein für die Schwierigkeiten. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
Steffi, du hast es gerade gesagt, es klingt so abgedroschen. Bildung ist der Game Changer schlechthin. Das hast du, Christian, auch nochmal an einer anderen Station in Kenia erfahren. Und da ging es um Menschen mit Behinderung, die, und das fand ich ziemlich erschreckend, eigentlich als verflucht gelten. Und du hast dabei gesehen, was passiert, wenn Bildung da einen ganz anderen Weg ebnet.
Ja, wir haben eine Reportage auch gemacht mit dem Titel Wir gehören dazu über ein Projekt von einer Schwesterngemeinschaft, also katholische Ordensfrauen, die sich in der ländlichen Region von Kenia, die Stadt heißt Matu und darum herum gibt es sehr, sehr viele kleine Dörfer und Siedlungen.
Das sah auf der Karte ziemlich nah an Nairobi aus, aber war nur einfach näher als die Turkana, also war schon noch ein Stück weg.
Ja, es ist so ungefähr 2-3 Stunden Autofahrt dorthin. Kenia ist in vielen Regionen schon sehr dicht besiedelt, gerade auch so aus Nairobi heraus. Aber man gerät doch auch sehr schnell dann in ländliche Regionen, wo das Leben noch ein ganz anderes ist als in Nairobi. Nairobi ist ja wirklich eine Megastadt, eine Weltstadt. Aber das ländliche Leben sieht oftmals ganz anders aus.
Und da hast du eben ein Projekt, was ein Projekt? Die Schwestern hast du da besucht, ne?
Ja, und die haben ein Programm, das nennt sich Taiwangai in der lokalen Sprache. Übersetzt heißt das so viel wie Segen Gottes oder Geschenk Gottes. Es richtet sich eben auf Familien und besonders eben Kinder, die mit einer Behinderung zur Welt kommen, körperliches Handicap oder geistig oder manchmal auch beides. Aber eben, es richtet sich darauf zu sagen, diese Kinder sind genauso ein Geschenk Gottes, sie sind genauso, haben genauso ein Recht zu leben, ein Recht auf Leben und nicht nur ein Recht auf Leben, sondern eben auch ein Recht auf Schulbildung. Und die Schwestern versuchen zum Beispiel eben den Kindern eben auch einen Platz in Schulen zu vermitteln, um ihnen dort eine Schulbildung zu ermöglichen.
Zwei Mädels hast du da besonders rausgestellt. Einmal die kleine Esther. Was war mit der?
Wir sind in eine Grundschule gefahren über Stock und Stein, über einen sehr holprigen Weg, eine katholische Grundschule, wo ich nicht mehr so genau weiß, wo das eigentlich war. Das sind Orte, die man auch auf der Landkarte dann gar nicht so leicht findet. Aber Fakt ist, wir sind dorthin gekommen. Und es ist eine Regelschule, also eine katholische normale Schule. Normal soll beim Thema Behinderung nicht heißen, wer mehr Behinderung hat, ist nicht normal. Aber ich will damit sagen, es ist einfach eine Regelschule. Und innerhalb dieser Schule gibt's Plätze für Kinder, die mit einem Handicap auf die Welt gekommen sind, wie zum Beispiel das Mädchen Esther.
Und das ist nicht normal in Kenia. Das ist Integrationsklassen, würden die bei uns heißen, oder?
Steck? Ja, oder ja, wie heißt genau. Inklusion, ja. Oder?
Inklusion, ja.
Ja, Integrationsklassen. Ja, finde ich auch sehr spannend. Also
Ja, ähnlich wie das auch hierzulande lange Zeit war, gerade in ländlichen Regionen, dass Kinder mit Behinderung eher als Makel betrachtet wurden. Viele Familien das als Schande gesehen haben, sich geschämt haben und die Kinder oftmals auch versteckt wurden. Das kommt in Kenia auch sehr häufig vor. Das haben wir auch gesehen. Und es gibt aber inzwischen den Ansatz zu versuchen, Kinder eben in inklusive Programme zu bringen und ihnen da die Chance zu geben, einfach gemeinsam zu lernen. Und das haben wir dort ja gesehen. Es gibt ja die wirklich beeindruckenden Bilder. Lieber Jörg Bötling, danke für diese tollen Bilder. Ich grüße unseren Fotografen hier an dieser Stelle, weil diese Bilderserie, die gehört zu den schönsten, die er jemals gemacht hat, finde ich. Also wo man sieht, wie Jungen sich gegenseitig helfen. Der eine Junge sitzt im Rollstuhl, seine Freunde schieben den Rollstuhl und sie helfen sich einfach den Weg ins Klassenzimmer zu schaffen. Und dieses Mädchen Esther, die wurde geboren mit der sogenannten Glasknochenkrankheit. Die kann also nicht so gut laufen, ist da auf Krücken angewiesen, ist auch die Gefahr, dass Knochen sehr leicht brechen. Und
daher hat die Krankheit den Namen, ne? Eine Erbkrankheit ist es, glaube ich.
Ich glaube ja, ich kenne leider die medizinischen Hintergründe nicht ganz genau, woher diese Krankheit kommt. Ist es erblich oder nicht? Jedenfalls hatte sie diese Krankheit, aber wirkte auch sehr selbstbewusst im besten Sinne. Die konnte sehr gut Englisch, hat auch uns angesprochen und wollte von sich ein bisschen erzählen.
Wie alt war die?
Das weiß ich gerade nicht mehr.
Okay, welche Klasse?
Weiß ich gerade nicht mehr. Muss ich kurz nachspicken? Habe ich das geschrieben? Ich
hoffe, aber es war eine Grundschule. Grundschule. Glaube ich, auch in Kenia zwischen 6 und 10 Jahren alt sein. Also ein kleines,
genau.
Eine Grundschülerin halt.
Genau. Eine der Erinnerungen, die ich habe, ist, dass wir einige Minuten miteinander gesprochen haben. Ich habe mitgeschrieben mit Block und Stift und danach hat sie mich gefragt, ob sie meinen Kugelschreiber haben kann zur Erinnerung an unser Gespräch. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Dann habe ich aber keinen Kugelschreiber mehr, um weiterzuarbeiten. Dann hat sie gesagt, okay, dann bekommst du meinen. Und dann haben wir sozusagen Kugelschreiber ausgetauscht und haben jetzt, ich stelle es mir jetzt so vor, dass wir beide Erinnerungen haben an unsere Begegnung.
Hast du den noch?
Den habe ich noch, ja. Ich habe ihn leider heute nicht dabei, aber es ist ein schöner Kugelschreiber mit so Längsstreifen in Gelb und in Blau. Und den nehme ich ab und zu her, um Notizen zu machen. Und dann denke ich an diese Reise, an diese Reportage, an diese Begegnung.
Und an Esther. Ja, sehr schön.
Andersrum wird es wahrscheinlich genauso sein.
Ja, wahrscheinlich, genau. Dann hast du noch ein größeres Mädchen getroffen. Da seid ihr auch irgendwie mit einem, hast du geschrieben in der Reportage, mit einem beigen Mobil gefahren, das hier wahrscheinlich nicht mehr fahren würde. Und du warst unterwegs mit Schwester Pauline, mit einer Frau, einer Community Health Workerin, die hieß Rosina Martin, und dann noch einer Mitschwester Schola Mutua. Und die drei Frauen haben dich mitgeschleppt zu Theresia, die nämlich zur Schule geht und schon was älter ist.
Ja, die ist 16 und du hast recht, wir sind mit einem uralten Toyota, glaube ich, war das, vom Fabrikat. Gibt natürlich auch andere japanische Fahrzeuge, für die wir jetzt auch Werbung
machen. Aber die
machen
haben halt nur dieses eine Auto.
Ja, das
und
wohl
wenn sie es schon seit 30 Jahren fahren, haben sie wahrscheinlich auch kein Geld für 7 Autos.
Aus den 90er Jahren, aber immer noch gut in Schuss. Wirklich so ganz, man würde sagen, heute vielleicht analog. Und das Auto konnte eben diese harten Pisten da gut bewältigen. Und dann sind wir an der Stelle ausgestiegen und dann hieß es, jetzt ist es nicht mehr weit bis in das Dorf. Und nicht mehr weit heißt dann ja manchmal, okay, ist es gleich um die Ecke und dann um noch eine Ecke und dann plötzlich ist noch ein Flussbett, was wir durchqueren mussten. Dann ging es noch einen Hügel hoch. Dann hat sich das Dorf schon abgezeichnet. Da oben muss es jetzt sein. Und wir haben uns dann gegenseitig so über die Hügel hinweg geholfen und dann waren wir doch dort und haben dort einfach gesehen, wie dieses Mädchen Theresia bei, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist es ihre Tante oder ihre Großmutter, lebt. Und sie hatte einfach nur die Einschränkung, dass die von Geburt an nur einen Arm hat. Und da kommt ja manchmal vor.
Es gibt schlimmere Behinderungen, genau.
Ja, genau. Also eigentlich ist sie von allen anderen Dingen wenig beeinträchtigt. Ein sehr intelligentes, schlaues Mädchen, aber halt körperlich leicht beeinträchtigt. Und da ging es einfach nur darum, dass die ganze Familie eben erkennt, das Mädchen kann ganz normal in die Schule gehen, hat halt körperlich eine leichte Einschränkung. Deshalb ist es Teil des Programms, einfach diese Art Aufklärungsarbeit zu machen, einfach mal festzustellen, es muss kein Makel sein, diese körperliche Einschränkung zu haben. Und es ist auch keine Schande.
Aber die Schwestern und diese, wie heißt es, Community Health Workerin, die gehen da regelmäßig hin, um zu gucken, ob die auch wirklich noch zur Schule geht. Also die gucken wirklich, dass die Menschen mit Behinderung da eine Chance haben. Und wie du gerade beschrieben hast, das ist ja wirklich auch schwer nachzuvollziehen, wenn es so weit weg vom Schlag ist.
Ja, und diese Art von Projektarbeit, die finde ich sehr toll und sehr beeindruckend. Und so funktioniert oftmals auch gute Entwicklungsarbeit, wenn man es schafft, in kleinsten Orten gute Kontaktpersonen zu haben und dieses System der sogenannten Community Health Worker, also so Gesundheitshelfer oder ich weiß gar nicht, wie man es so richtig nennt. Man hat es vielleicht gehört, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen daran. In der Corona-Zeit war das auch ein wichtiges Element dafür, weshalb viele Dörfer in Ländern Afrikas schnell auch an die nötigen Informationen gekommen sind, weil es dort Menschen gibt, die innerhalb der Dorfgemeinschaft leben, die dort herkommen, die aber so eine Art Basis-Gesundheitsausbildung haben. Also die wissen, welche Art von Krankheiten gibt's hier besonders in der Region, wo sind die nächsten Ärzte, wo in der Stadt, wo gibt's die und die Einrichtung, wie kann man schnell an Medikamente kommen. Und gerade für ein Programm wie dieses, für die Ordensschwestern, sind diejenigen immer dann die ersten Ansprechpartnerinnen, weil es oft auch einfach gestandene Frauen sind, die in der Dorfgemeinschaft respektiert werden, die alle kennen. Man kennt es auch hier vom Dorf, jeder kennt jeden, schnell erfährt man eben in der Familie oder ist ein Kind mit Behinderung zur Welt gekommen, dann können die das natürlich ganz schnell den Schwestern zum Beispiel melden, dass die da einfach mal nachschauen und den Eltern beistehen, was sind die ersten Schritte, die jetzt zu tun sind, um gleich mal sicherzustellen, dass dieses Kind überleben wird und dann auch später das zu begleiten im Lauf der Jahre, wenn es dann darum geht, was brauchen die für Medikamente zum Beispiel, welche Art von Schulbildung sollen sie bekommen. Ein Teil des Programms, vielleicht gleich jetzt einzuflechten, ist ja auch Physiotherapie. Kinder, die zum Beispiel mit Gliedmaßen zur Welt kommen, die gelähmt sind, können aber ihre Beweglichkeit deutlich verbessern, indem sie Physiotherapie bekommen.
Da kann man so unglaublich viel erreichen, ja.
Genau.
Also wenn man dann häufig so auch hier Erfolgsgeschichten hört, ja, als das Kind geboren wurde, hat man uns gesagt, die wird nicht mal irgendwie gerade sitzen können, jetzt fährt sie alleine mit einem Rollstuhl durch die Gegend. Das sind Erfolgsgeschichten, auch wenn man ein Kind im Rollstuhl sieht.
Ganz genau. Und das ist eben ein wichtiger Teil dieses Programms. Und es funktioniert eben nur, wenn man rechtzeitig interveniert, wenn man es einfach auch weiß. Und ja.
Und erkennt, dass ein Kind Chancen hat.
Ja, und ich glaube, ohne solche Menschen, die wirklich nah an den Menschen vor Ort dann dran sind, wird es gar nicht funktionieren, weil wie du gesagt hast, Christian, wenn das auch so Themen sind, die immer noch mit so einem Tabu behaftet sind, wo die Kinder zum Teil wirklich versteckt werden, wo vielleicht die Nachbarn gar nicht wissen, wer lebt denn da alles, dann würden die Eltern ja auch von sich aus niemals so rausgehen und nach Hilfe suchen, wenn sie es eigentlich eher verbergen wollen.
Das war nämlich jetzt gerade auch meine Überlegung, dass so gesagt, diese Gesundheitsarbeiterin kriegt mit, wenn ein Kind mit Behinderung geboren ist, weil sie vorher mitbekommen hat, dass eine Frau schwanger ist? Oder wie kriegen die das mit und wie reagieren die Eltern erstmal? Muss die großartig überreden, dann auch an so einem Programm teilzunehmen?
Ja, unterschiedlich. Also es gibt die, die aufgeschlossener sind, aber gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass es, haben wir dort auch gesehen, dass es noch mit größeren Tabus belegt ist. Also dass Kind mit Behinderung zur Welt kommt und dann sofort die Familie sagt, das Kind ist verflucht, die Mutter ist verflucht, böse Geister haben sie verhext, deshalb ist dieses Kind auf die Welt gekommen, dann müssen die das Dorf verlassen, da werden die vertrieben. Und
das war bei der Esther doch so, oder?
Da also war das so, ja.
Genau. Von einem der Kinder, von dem du berichtet hast, hast du genau das berichtet.
Ja,
dass
wir haben das mehrmals gesehen, also dass sowohl also die Mutter mit dem Kind weggehen musste und woanders dann versucht hat, Zuflucht zu finden. Bei Esther war es ja so, dass die in der Grundschule eben auch eine Art Internat haben, also sie dort lebt und schläft und so weiter. Hat auch damit zu tun, dass ihr Heimatort ziemlich weit entfernt war, also man will ihr auch diesen langen Weg ersparen. Mhm. Aber eben auch manchmal hat es damit zu tun, dass die aus der Dorfgemeinschaft verstoßen worden sind.
Aber bei ihr war es, glaube ich, so, dass die gesamte Familie weggegangen ist, so hattest du geschrieben,
stimmt.
Ja irgendwie heißt, die wollen die Kleine auf jeden Fall fördern. Also die wurden beschimpft in dem Dorf. und haben die Konsequenz gezogen, wenn ihr uns mit unserem Kind nicht wollt, dann machen wir uns vom Acker.
Ja, und daran sieht man auch ganz schnell, wo dann die wahren Probleme liegen. Bei fast allen ist es dann eher so, dass nicht so sehr die Behinderung das Problem ist, sondern einfach die Armut. Weil den Menschen das Geld fehlt, Medikamente sich leisten zu können, Schulgeld zu bezahlen, Physiotherapie in Anspruch zu nehmen. Physiotherapie ist vielleicht in einer Gesundheitsstation gratis, aber erstmal dorthin zu kommen, braucht Transport, ein Taxi, Motorradtaxi muss man bezahlen. Und dann ist es natürlich oft so, dass die Familien die Entscheidung treffen, und zu sagen, ja, wir haben 5 Kinder meinetwegen, von den anderen, die keine körperliche Beeinträchtigung haben, versprechen wir uns mehr, wir investieren mehr in deren Zukunft und das Kind mit Handicap bleibt erstmal so die Letzte in der Reihe.
Was ja gerade bei Kindern wie der Theresia hieß sie, völliger Quatsch ist, weil wenn die eine gute Ausbildung hat, dann kann sie einen Job ergreifen, mit dem sie auch Geld verdient, während sie als jemand, der mit den Händen arbeiten muss, einfach gehandicapt ist.
Ja, und bei der wird es so sein, wenn die gefördert wird, wenn die erwachsen ist, wird die vielleicht eine gute Prothese bekommen für den fehlenden Arm. Gibt es auch in Kenia, kostet allerdings auch wieder Geld. Aber wenn sie die Förderung hat, dann wird die vielleicht einfach ein gutes Leben führen können.
Ich erinnere mich an ein Projekt, was ich in Äthiopien besucht habe, eine Blindenschule, was auch von katholischen Ordensschwestern betrieben wurde. Und da geht es auch um ganz ähnliche Dinge, wie Christian geschildert hat. Also da gab es eben auch Familien, die gemerkt haben, das ist eine Riesenchance. Da geht es um, wie laufe ich mit einem Blindenstock? Wie kann ich mich fortbewegen selbstständig? Wie lerne ich auch lesen und schreiben, wenn ich kein Augenlicht habe? Das sind natürlich Dinge, die relativ einfach beigebracht werden können oder auch besorgt werden können als Hilfsmittel, aber die sich eben Familien oft nicht leisten können. Und da sind natürlich Welten dazwischen, ne? Ob dann ein Kind einfach lesen und schreiben kann, auch wenn es nicht sehen kann oder beziehungsweise lesen kann oder einfach sich fortbewegen kann selbstständig, weil es ein Hilfsmittel hat und auch weiß, wie es damit umgeht oder eben zu Hause sitzt und
verkümmert,
ja.
Ja, also nicht geförderte Kinder, egal ob mit oder ohne Behinderung, verkümmern einfach. Riesenchancen also für diese Kinder? Bei der Theresia war es sogar so, dass die ein Jahr nicht zur Schule gehen konnte, oder?
Ja, die war ein Jahr aus der Schule draußen, weil ihre Familie das Schulgeld nicht bezahlt hatte. Also es wurde vermutet oder die Schwestern haben es vermutet, dass sie sich das einfach nicht leisten konnten und dann entschieden haben, wir müssen sparen und sparen wir an ihr.
Vorher hatten es, glaube ich, die Schwestern gezahlt sozusagen als Anstoßfinanzierung irgendwie und dann waren bei beiden kein Geld mehr da. Oder
ja,
wie war
das ist ja oft so. Leider, selbst in den besten Programmen und Projekten reicht das Geld ja nie für alle und für immer. Deswegen war es eben so, die Schwestern hatten entschieden, sie können das Schulgeld bis dahin bezahlen und danach muss es die Familie selber übernehmen. Aus irgendeinem Grund ist es aber nicht geschehen. Also entweder hat das Geld nicht gereicht oder die Prioritäten wurden anders gesetzt. Mhm. Als wir jetzt eben dort waren, war es dann so, die war ja auch wieder in der Schule. Also das war dann gerade wieder möglich, dass sie wieder in die Schule geht.
Aber weißt du, ob es dann die Eltern gezahlt haben oder die Schwestern?
Das hatten wieder die Schwestern übernommen.
Wird das weitergehen? Wird die Theresia ihren Schulabschluss machen?
Das würde ich ihr wünschen, ja. Würde ich ihr sehr wünschen.
Weil das sind ja echt so Sachen, wo man sich denkt, Mensch, so teuer wird das nicht sein. Und das wird
ist immer, finde ich, ganz dramatisch, wenn die eben auf einem guten Weg sind und es dann mittendrin abgebrochen wird, weil es dann eben, wie Christian sagt, andere Prioritäten getroffen werden oder generell kein Geld da ist. Das finde ich immer dramatisch.
Springt Missio da schon mal ein?
Ja, also was heißt einspringen ist...
Ihr vergibt auch Stipendien, oder?
Vielleicht zu viel gesagt, aber wir machen es so, wenn die Schwestern sich an uns wenden und sagen, wir bräuchten den Betrag X für das Programm, damit es weitergehen kann und davon werden so und so viele Mädchen profitieren.
Aber so eine direkte Patenschaft übernehmt ihr?
Ist nicht unser Ansatz, weil wir es den Partnerinnen und Partnern vor Ort selber überlassen möchten, die Entscheidungen auch zu treffen. Aber gerade diese Einrichtung ist eine, die schon lange in Kooperation mit Mission München und der Schwesterngemeinschaft gefördert wird. Und ich will es nicht zu oft wiederholen, aber solche Programme funktionieren natürlich, umso mehr Leute hierzulande bereit sind, dafür Spenden zu geben.
Ja.
Muss ich einfach ganz ehrlich sagen, wir würden gerne mehr Mädchen in der Region fördern mit mehr Geld, aber auch unsere Mittel sind leider begrenzt. Also jeder, der sich beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen, es zu tun. Bitte, bitte.
Was mich auch bei deiner Reportage sehr betroffen gemacht hat, war, dass viele Behinderungen auch verhinderbar gewesen wären oder andersrum ausgedrückt, wenn die Umstände andere wären, dann gäbe es weniger Kinder mit Behinderung, weil die eine Schwester hat ja wohl auch gesagt, dass in dieser Gegend der Prozentsatz einfach höher ist. Und auch da, Steffi, sind wir wieder bei deinem Satz, mangelnde Bildung, weil die auf dem Schwarzmarkt alles mögliche an Tabletten kaufen, ohne zu wissen, was sie tun, vor allen Dingen mit ungeborenen Kindern tun. Ja. Weil gerade bei der Theresia, verkümmerte Arm, das klingt ja wie bei uns Kontergan damals.
Ja, also es ist gut, dass du es ansprichst, ist auch wichtig. Ich versuche gerade, wie wir es am besten erklären, weil vor Ort sich dann immer auch zeigt, wie vielschichtig und komplex die Wirklichkeit sein kann. Genau das hatte die Schwester uns relativ am Anfang gesagt. Sie weiß nicht so genau, warum in ihrer Gegend vergleichsweise viele Kinder mit Behinderung zur Welt kommen. Ich hatte dann im Kopf, oh, vielleicht verbirgt sich hier ein Umweltskandal,
ja, genau.
Wie man das auch manchmal traurigerweise hört, ein verschmutzter Fluss, Chemikalien, ja genau, das kann sein. Es hat aber mit vielen verschiedenen Dingen zu tun, wie du sagst, mit dem Thema mangelnde Bildung. Nicht jede werdende Mutter weiß genau, welche Art Medikamente sie während der Schwangerschaft nehmen kann und welche aber das ungeborene Kind schädigen können. Vielfach ist es eben so, dass bei Krankheit ihnen ein Medikament verschrieben wird, das sie nehmen sollten. Es kostet aber viel zu viel. Dann gibt es auf dem Schwarzmarkt die Möglichkeit, sagt vielleicht einer, nimm diese Tablette, die kostet nur die Hälfte. Wenn du mir die Hälfte bezahlst, gebe ich sie dir. Kein Mensch weiß, ist es wirklich das Produkt oder ist es eben eine Fälschung, eine billige, die Nebenwirkungen hat, bis hin auch zu der Thematik Hunger ist in so einer ländlichen Region ein großes Problem. In der Schwangerschaft hat die Mutter vielleicht nicht genug zu essen für sich selber und eben auch für ihr werdendes Kind. Und das Kind kommt dann eben mit einer Beeinträchtigung deshalb auch zur Welt, weil die einfach nicht die richtigen Nährstoffe bekommen hat. Oder eben auch, wenn das Baby schon auf der Welt ist, ist zu wenig Nahrung da und manche Dinge verkümmern einfach, also.
Oder bis dahin gehen, dass vielleicht auch während der Entbindung, ne, also, wenn das nicht in einem Krankenhaus oder in einem Geburtshaus vonstatten geht und während der Geburt einfach Sauerstoffmangel, alles Mögliche, was ja bei uns auch passiert, aber wo halt schnell eingegriffen wird.
Genau, wenn du schon mal im Krankenhaus bist.
Ist gar nicht so selten, dass während auf den letzten Metern sozusagen wirklich eigentlich ein gesundes Kind noch eine Beeinträchtigung abbekommt sozusagen, und ich könnte mir vorstellen, dass das dort, wo eben auch oft die Geburt dann zu Hause stattfindet, dass da einfach auch viel passiert.
Ja, zumindest wenn kein zu Hause gebären ist ja super, wenn alles glatt geht, aber es ist, wenn ein Krankenhaus in der Nähe ist, ist das schon mal sehr beruhigend, finde ich persönlich. Und die meisten Behinderungen erwirbt man nach der Geburt. Also die meisten Menschen, die eine Behinderung haben, haben sie, weil sie irgendeinen Unfall oder sowas hatten.
Ja, natürlich, das kommt auch oft vor, da hast du recht, ganz klar bei den Verhältnissen. Also wie funktioniert Transport? Es gibt sehr, sehr viele Unfälle auf den Straßen. Also da passiert auch alles möglich, haben wir auch gesehen, als wir dorthin gefahren sind. Wir hatten einen schweren Unfall am Straßenrand. Also wir sind nicht Zeuge des Unfalls gewesen, aber da waren die Autowracks auf der Fahrbahnseite. Auch das kommt sehr, sehr oft vor. Auch es gibt sehr viele Kinder mit Verbrennungen, mit Narben, mit Wunden, weil Feuerstellen offen sind und die Kinder beim Spielen oder nicht gut genug beaufsichtigt sind, da in die Flammen geraten sozusagen. Ja. Oder brennendes, kochendes Wasser abbekommen. Ja, schlimme Dinge. Aber ich will vielleicht auch noch anschneiden, was damit zusammenhängt, ist auch nochmal unsere Verantwortung in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob es zu weit führt, aber nicht weit von der Region, von der wir sprechen, gab es auch riesige Plantagen von Früchten von Del Monte. Dafür ist Kenia ganz bekannt. Fruchtsafthersteller aus USA, Ananas zum Beispiel, und riesige Landflächen sind dafür jetzt verwendet worden. Das führt natürlich dazu, dass Kenia eine Art Wirtschaftswachstum hat und dieser amerikanische Konzern seinen Fruchtsaft in Kenia produzieren kann. Es führt aber eben auch dazu, dass gerade solche Familien, von denen wir hier reden, immer weniger Land für sich selber zur Verfügung haben. Und immer weniger Land heißt natürlich auch, sie haben weniger Platz, um Früchte und Gemüse für sich selber anzubauen. Und das führt eben oft dazu, dass diese Familien nicht genug Essen für sich selber und ihre Kinder haben. Und wenn ich vorher sage, Hunger ist ein Thema in diesen ländlichen Regionen, hängt es oft auch mit diesen Dingen zusammen, dass die Landfläche für die eigentlichen Menschen, die von ihrem Land leben sollten, immer kleiner wird und die Menschen auf die Art betroffen sind. Das mag jetzt zu weit führen, aber ich finde es ganz wichtig, weil ich sage, die Realität ist oft vielschichtig und komplex vor Ort.
Was wir auch in den letzten beiden Folgen im April schon festgestellt haben, alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Deswegen dieses Wort Verantwortung kann man eigentlich nicht oft genug sagen.
Ja.
Was ich ja ganz spannend finde, ist, dass Kenia tatsächlich auch in seiner neuen Verfassung geschrieben hat, dass Menschen mit Behinderungen eben das Recht auf die Teilhabe am öffentlichen Leben haben. Also das ist präsent, dieses Thema, und diese Geschichte mit, das ist verflucht, scheint ja von der Regierungsseite zumindest mal, also die scheinen da was anstoßen zu wollen, dass sich da auch was ändert in dieser Sichtweise, oder?
Ja, es ist ja auch ganz wichtig festzuhalten, Kenia ist an sich kein rückständiges Land, ne? Also Kenia ist eine moderne Nation. In vielen Bereichen ist Kenia wirklich weit vorangeschritten, also und uns in manchen Bereichen vielleicht sogar voraus. Technologie,
Digitalisierung.
Richtig, ja.
Richtig, Internet in der Wüste, ich werde es nie vergessen. Und Mobilfunkempfang.
Von daher ist es nicht nur auf dem Papier, dass solche Dinge in der Verfassung festgehalten werden. Aber es gibt eben Regionen wie diejenige, von der wir sprechen, oder von der Region Turkana, von der wir in der vorigen Folge gesprochen haben und auch hier jetzt noch eingangs, wo die Dinge eben noch nicht so sind, wie sie sein könnten.
Und wo einfach auch Traditionen, beziehungsweise wo einfach die guten Ideen dann mal weiterentwickelt werden müssen.
Ja, wo schlimme Traditionen fortbestehen, wo aber die Armut auch die Menschen in solche Abhängigkeiten zwingt und wo vielleicht auch Bildung und Aufklärung noch nicht überall hingekommen sind.
Ja, wo oft einfach die Prioritäten anders liegen, ne? Wenn man natürlich sich überlegt, wie überlebt man den nächsten Tag? Also wie bekomme ich Essen für meine Kinder? Wie bekomme ich sauberes Wasser? Dann haben andere Dinge wie Bildung und was man sonst noch immer so gern fordert, Klimaschutz und sowas, sind vielleicht erstmal zweitrangig.
Genau. Dann überlegst du erstmal und dann überlegst du vielleicht auch, welches Kind kriegt mehr zu essen.
Aus der Libanon hat unsere Projektpartnerin damals den Satz gesagt, let me live today and let me die tomorrow. Okay. Das ist das, was Steffi meint. Also ja. Für viele ist eben heute Überleben ist einfach das Wichtigste und andere Dinge stehen dann hinten dran.
Aber es tut sich auf jeden Fall was. Also ich denke mal, wenn der Staat solche Gesetze erlässt, dann wird es auch irgendwie Möglichkeiten geben, das so nach und nach in die Bevölkerung hineinzutragen. Und auch die katholische Kirche, um mal etwas Nettem abzuschließen, hat sich selbst an die eigene Nase gefasst. Also nicht nur, dass sie das unterstützen in alle möglichen Richtungen, sondern sie hat auch einen Menschen mit Behinderung zum Priester geweiht. Nämlich, weißt du den Namen noch oder soll ich ihn dir vorlesen? Ich habe ihn rausgesucht, weil ich es so spannend fand.
Darfst du gerne kurz vorlesen?
Der ist nämlich
toll,
der Name.
Ich weiß nicht, ob wir ihn richtig aussprechen.
Also Anfang 2023 war das und der heißt Michael Mithamo Kingori und der ist blind und ist zum Priester geweiht worden. Auch ein schönes Zeichen, finde ich.
Ja, eindeutig. Bei ihm war es so, dass er erst als Erwachsener sein Augenlicht verloren hat. Der war, glaube ich, auch schon in der Priesterlaufbahn und Ausbildung. Und dann wurde gesagt, es ist kein Grund, das nicht abzuschließen.
So soll es sein. Ich finde,
so soll es sein, richtig.
Ich finde, das ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge. Ein positiver, endlich mal wieder. Die letzten drei Folgen waren ganz schön traurig, finde ich.
Findest du?
Ja.
Naja, die Realität ist so, wie sie ist,
ja,
leider.
Wir schauen halt dann doch eher auf die Regionen, wo noch.
Aber ihr erzählt immer von Erfolgsgeschichten.
Ja,
und so kann es gehen, so könnte es gehen. Und wenn man es überall so machen würde, dann wäre es gut.
Ich habe eine Erinnerung noch aus meinem ersten Besuch im Lager Kakuma. Da waren wir mit einem Begleiter unterwegs und dann sind wir an irgendeinem Mauervorsprung vorbeigegangen, da wuchs Gras raus und dann hat der irgendwie gesagt, there is life in spite of everything. Überall gibt's Leben, also es gibt Leben in der Wüste und so ist es bei den Menschen auch.
Ein kluger Satz zum Schluss.
Oh Gott.
Damit verabschieden wir uns jetzt aber wirklich, nämlich
Steffi Seifert, vielen Dank fürs Zuhören.
Ich bedanke mich für die Einladung und für das schöne Gespräch mit euch beiden, Christian Selper.
Und Brigitte Strauß. Tschüss.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.